Christian, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Goodcast. Ich gehe davon aus, dass es dir gut geht.
Mir geht's sehr gut, dankeschön. Woher weißt du das?
Weil es dir immer gut geht.
Manchmal geht's mir auch sehr schlecht.
Warum geht's dir heute gut?
Heute geht's mir gut, weil wir gar nicht mehr so lange Zeit haben in diesem Jahr und dann ist bald Weihnachten. Ist so eine schöne Zeit, gerade wenn man Kinder hat. Kinder sind unsere Zukunft.
Ja. Wir reden heute über?
Wir reden über das Sultanat Oman.
Oman.
Ich habe gelernt, aber ich kann es noch nicht umsetzen, dass man keinen Artikel verwendet, wenn man über Oman spricht.
Also man sagt nicht der Oman?
Nein.
Die Oman?
Nein. Okay. Ganz interessant. Warum reden wir über den Oman?
Siehste?
Es klappt nicht. Es klappt. Man hat es so drin, ne?
Ja.
Aber es gibt ja auch Länder, wo man Artikel benutzt.
Wir sagen ja auch nicht, Türkei, wir reden über das Ukraine. Deutschland.
Ja, bei Ländern lässt man es weg. Die Ukraine lässt man es nicht weg.
Warum eigentlich nicht?
Ja, seltsam, ne? Hat es was mit weiblich-männlich zu tun vielleicht?
Wir reden über die USA. Wir reden über das Amerika.
Ja, richtig, das würde man sagen.
Wir reden über den Schweden.
Sehr richtig.
Die Finnen.
Das Land heißt Finnland.
Aber warum sagt man das ohne Artikel, weißt du es?
Nein, aber ich wurde darauf hingewiesen vom Vorsitzenden der Deutsch-Omanischen Gesellschaft, DOG. Oman, die leise Revolution. Ich habe Infos mitgebracht zum Oman, ein Land, von dem man wenig weiß, was aber meiner Meinung nach sehr interessant ist. Ich beschäftige mich seit, ich würde sagen, gutem halben Jahr ein bisschen intensiver mit diesem Land, weil wir im Rahmen unserer Arbeit bei der Europäischen Akademie Berlin eben nicht nur in Europa unterwegs sind oder europäische Themen behandeln, sondern immer mehr auch außerhalb Europas, sei es südliche Nachbarschaft, sei es die USA, sei es in Asien, da hatten wir auch schon Themen zu, unterwegs sind, um zu gucken, wie können wir eigentlich mit Menschen im Gespräch bleiben oder ins Gespräch kommen, die auch für Europas Zukunft wichtig sind, als Partner, als Verbündete. Ja, wenn man nicht weiß, mit wem kann man in Zukunft zusammenarbeiten, die ganze Weltlage verändert sich und man braucht starke Verbündete, starke Partner an anderen Orten. Und das wissen ja auch alle, Globalisierung ist so weit fortgeschritten, es spielt keine große Rolle mehr, ob die am anderen Ende der Welt sind oder direkt vor der eigenen Haustür. Das darf man nicht vergessen, unsere wichtigsten Partner sitzen direkt vor der Haustür. Ja, die Visegrad-Staaten, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, mit denen gemeinsam haben wir ein größeres Handelsvolumen als mit China. Das nimmt man oft nicht wahr, wenn man in den Nachrichten über Handel spricht und wirtschaftliche Themen. Und deswegen hilft es immer wieder, und das ist mein Ziel heute, den Blick ein bisschen zu weiten und zu gucken, was verbirgt sich eigentlich hinter Vorurteilen, die wir haben, was sind so ein paar Stereotype, die man auch auflösen kann und wie entwickeln sich Länder, von denen wir selten in den Nachrichten hören, die aber eine ganz besondere Rolle einnehmen in ihren jeweiligen Regionen. Und dazu gehört der Oman, der in der Golfregion liegt. Weißt du was über den Oman? Ich weiß, dass du dich vorbereitet hast. Hast du Zahlen, Daten, Fakten da auf deinem Zettelchen stehen?
Was steht da? Beeindruckende Zahlen.
Beeindruckende?
Inwiefern? Der Oman ist von der Fläche her, wenn ich mir das jetzt richtig gemerkt habe, ungefähr 300 Mal größer als Berlin.
Ja.
Hat aber annähernd gleich wie Einwohnerin.
Richtig.
Also der Oman hat irgendwie 4,5 Millionen Einwohner, ein bisschen drüber. Und es scheint, ich muss das bestätigen, eine sehr interessante Region zu sein.
Ja.
Was ich nicht wusste, man kennt das mit den Schiiten und den Sunniten.
Du sagst auch jetzt immer den Artikel, ne? Wir kriegen das nicht raus. Nicht schlimm, nicht schlimm.
Wollen wir vielleicht so eine 50-Cent-Kasse aufmachen? Jedes Mal.
Und dann spenden wir die.
Ja.
An Kältehilfe. Kältehilfe.
Kältehilfe.
Für jeden Artikel ein Euro.
Also lass uns weiter über den Oman reden. Kling.
Wenn wir bei der Größe bleiben, hat die ungefähr die Fläche von Polen, ein großes Land.
Ein Riesenland.
Ja. Mit dem Auge des Betrachters.
Ja, klar, aber Polen hat wie viele Einwohner?
An die 30, genau. 38 Millionen, glaube ich.
38 Millionen?
Fünf bevölkerungsreichster Staat.
Was viele sind, aber wenn du jetzt eine Fläche in der Größe von Polen nimmst mit 4,5 Millionen Einwohnern.
Ist wenig.
Wenig?
Nicht so dicht besiedelt, weil man vielleicht nicht alle Flächen da gleichermaßen bewohnen kann.
Wüsten, Stichwort Wüste. Aber worauf ich hinaus wollte, und dann spiele ich den Ball wieder an dich zurück. Ich wusste, dass es einen Unterschied gibt zwischen Schiiten und Sunniten.
Mhm.
Aber es gibt eine dritte Strömung.
Die Ibaditen?
Die Ibaditen. Und das ist ganz offensichtlich die vorherrschende Religion im Oman, die dafür sorgt, dass sie eben auch daran interessiert sind, friedlich miteinander zu leben und eine andere Kultur pflegen.
Ja, wobei man nicht sagen kann, alle Schiiten und Sunniten wollen es nicht unbedingt.
Das wollte ich damit auf gar keinen Fall gesagt haben.
Ja.
Auf gar keinen Fall, denn
so kennt man dich.
Diplomatisch.
Immer. Oberdiplomat. Also bleiben wir doch mal bei den Fakten. Die Hauptstadt heißt Maskat. Man hört aber auch oft Muskat. Also so wie die berühmte Nuss oder das Gewürz, was man aus dieser Nuss gewinnt, die Muskatnuss, kommt aus der Region.
Kommt die da wirklich her?
Ich denke schon. Oder man verbindet es damit nicht. Man weiß ja immer nicht, wenn man es irgendwie importiert. Ist ein Zufall, kommt eigentlich aus Finnland, die Muskatnuss. Und also warum lohnt sich der Blick auf Oman? Stabilität inmitten regionaler Spannung. Rundrum die ganze Nachbarschaft ist nicht einfach. Ja, wenn man auf die Weltkarte schaut, können es hier gerne mal einblenden, dann sieht man, dass da in der Nähe Länder wie Saudi-Arabien mit einer sehr repressiven,
ich zeige auf die virtuelle Karte,
repressive, eher gesellschaftliche Struktur oder der Jemen, der sich gerade im Bürgerkrieg befindet, sind die Houthis, von denen hört man oft, die Seewege, die da lang führen, sind immer wieder in Gefahr. Aber dieses Land ist so interessant, weil es eine langfristig angelegte Reformstrategie verfolgt, schon seit einigen Jahren, da gucken wir gleich drauf, und weil es anders als viele andere Nachbarländer in der Region eine offene Haltung gegenüber Bildung, Frauenrechten und internationalen Kooperationen hat. Der Spitzname, den sich dieses Land verdient hat, ist die Schweiz des Nahen Ostens, ja, oder die Schweiz der Golfregion, weil man eben sehr hohen Wert auf Diplomatie legt, weil man als Vermittler auftritt und weil man keine feindselige Einstellung gegenüber irgendwem hat, sondern da immer einen Beitrag leistet, um diplomatische Erfolge mit zu begleiten oder anderen Staaten die Möglichkeit und die Bühne zu geben, um Verhandlungen zu führen. Interessant ist auch, 50% der Menschen, die dort leben, sind unter 25 Jahre. Es ist oft so, dass Länder des Südens sehr viel jüngere Gesellschaften haben als wir. Ja, bei uns ist die Hälfte der Bevölkerung älter als 44 Jahre und dort eben jünger als 25. Das ist schon massiver Unterschied ist, wenn du dir eine Gesellschaft vorstellst, wo Menschen einfach noch ganz andere persönliche Ziele haben. Also das heißt nicht, dass es gut ist oder schlecht, aber junge Menschen sind eher bereit, was zu riskieren. Junge Menschen sehen sich nach einer Zukunft, ja, während ältere Menschen vielleicht eher den Wunsch haben, konservativ zu denken, ihre Enkel irgendwie wohlbehalten, aufwachsen zu sehen und weniger bereit sind, vielleicht Dinge zu riskieren, als junge Menschen. Es gibt noch viel extremere Beispiele. In Afrika gibt es Länder, wo der Altersschnitt noch viel, viel jünger ist. Wo, also in Nigeria leben 230 Millionen Menschen. Und wenn du 19 Jahre alt bist, gehörst du zur älteren Hälfte der Bevölkerung. Es ist unvorstellbar in den Gesellschaften, in denen wir leben. Und das macht auch etwas mit diesen Gesellschaften. Es ist eine relativ homogene Gesellschaft. Du hast den ibadistischen Islam angesprochen. Sie haben aber keine starke religiöse oder ethnische Polarisierung, auch im regionalen Vergleich relativ einzigartig. Und die politische Struktur ist interessant insofern, als dass es ist eine absolute Monarchie. Es gibt einen Sultan, der Herrscher ist dieses Landes. Aber sie haben auch eine.
Weißt du auch, wie er heißt?
Haitham, seit 2020. Aber eine zunehmende Öffnung und sie haben eine Verfassung, was auch nicht alltäglich ist in absoluten Monarchien. Also es gibt die Möglichkeit, sich zu berufen auf eine Verfassung. So, ganz interessant. Das waren erstmal so Zahlen, Daten, Fakten. Und das, was dieses Land auszeichnet, in der Metropolregion von diesen 4,6 Millionen Einwohnern insgesamt leben 1,6 Millionen. Also relativ ein Großteil der Menschen. Wenn du im Oman wohnst, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass du in der Metropolregion von Maskat lebst. So, erster Punkt, den ich vorbereitet habe. Gleichstellung wird Gesetz. Das ist so der erste Block von dreien. Und es ist noch gar nicht so lange her, dass das Oman, da war der Kling. Euro.
Warte mal, ich mache eine Strichliste.
2023 ein Arbeitsgesetz verabschiedet hat, das in der Region und auch international als Meilenstein gilt, stärkt die Rechte von Frauen, nicht nur symbolisch, sondern strukturell. Was heißt es? Eingeordnet wird das Ganze in diese strategische Reform der Gesellschaft, nennt sich Vision 2040. Man arbeitet also auf ein bestimmtes Jahr hin, in diesem Fall 2040. Und in der ist Gleichstellung ausdrücklich als Schlüsselfaktor genannt.
Sehr gut.
Man sagt, man wird erfolgreicher sein und man wird sich durchsetzen international und seinen Menschen, darum geht es ja am Ende, den Menschen, die da leben, ein besseres Leben ermöglichen, wenn man Gleichstellung fördert. Ja, nicht, wenn man das verschweigt, benachteiligt, unterdrückt, auch dafür gibt es Beispiele, sondern wenn man sagt, Geschlechtergerechtigkeit ist keine Option, sondern eine Bedingung für Fortschritt. Sehr interessant, ist ungewöhnlich für die Region. Was bedeutet das? Der Mutterschutz ist deutlich verlängert worden. Ist so ein Beispiel. Was kann man gesetzlich machen, um Frauenrechte zu stärken? Misst sich so an ILO-Standards, International Labor Organization.
Electric Light Orchestra.
Electric Light Orchestra-Regeln. Es ist gesetzlich verankert, dass Frauen nicht diskriminiert werden dürfen in Arbeitsverhältnissen. Gibt es auch nicht überall. Frauen dürfen eigenständig reisen. Das klingt jetzt aus unserer Perspektive.
Genau, es ist mir gerade eben auch aufgefallen, wir müssen es halt immer im Kontext der Region
verorten. Ja, und auch der Entwicklung. Also während man auch in vielen Ländern, von denen wir sagen, die sind aber sehr fortschrittlich und offen und liberal, eher gegenläufige Entwicklungen beobachtet, läuft es da halt in die andere Richtung. Und man sagt, das ist eine Bedingung für Fortschritt. Die haben sich hingesetzt und überlegt, wie können wir unser Land fortschrittlicher machen, wie können wir den Lebensstandard erhöhen und haben gesagt, Geschlechtergerechtigkeit ist dafür ein Schlüssel. Es ist nicht so etwas nice to have oder jetzt gibt man etwas ab, sondern um erfolgreich zu sein und um Wohlstand zu mehren und besser zu leben, müssen die Geschlechter gleichgestellt sein. So, das ist die Erkenntnis und danach handeln sie, haben sich überlegt und setzen es um. Erstmal gut, gute Sache. Und du hast völlig recht, es ist in der Region, es ist außergewöhnlich, dass Frauen eigene Reisepässe beantragen dürfen zum Beispiel. Staatliche Akademien fördern Frauen ganz besonders. Mittlerweile studieren mehr Frauen als Männer an Universitäten. Also Bildung als Schlüsselfaktor, um der nächsten Generation und um denen, die diese Bildung wahrnehmen, bessere Zukunft zu ermöglichen, ist mittlerweile ausgeprägter bei Frauen als bei Männern. In Saudi-Arabien gibt es auch Reiseerleichterungen für Frauen, aber immer noch unter dem Vorbehalt familiärer Kontrolle. Das heißt, da kann dann der Vater, der Bruder können entscheiden, ob die Frau wirklich dann reisen darf oder welche Rechte sie in Anspruch nehmen darf. Ist auf dem Papier auch da. Also Katar kennt man in der Region. Bahrain ist auch ein Land, was gar nicht so weit weg ist. Und dort gibt es keine umfassenden Antidiskriminierungsrechte für Frauen in der Arbeitswelt. Also Gleichstellung verbindlich gesetzlich verankert und durch nationale Strategien abgesichert. Also etwas, worauf man sich berufen kann. Es ist immer schön und gut, in der Sonntagsrede zu hören, wir wollen das machen, aber es gibt Gesetze, auf die man sich berufen kann.
Wird das schon gelebt oder ist das Ziel, das bis 2040 flächendeckend umzusetzen?
Es wird, es ist eine Entwicklung, die, ich glaube, mittlerweile ist die Zahl, arbeiten 100.000 Frauen im öffentlichen Dienst, habe ich 2024 gefunden. 120.000 Frauen arbeiten in der Privatwirtschaft, Tendenz steigend, es wächst also, es stagniert nicht. Der Frauenanteil an Hochschulen, wie gesagt, ist über 50%. Und es gibt Programme, die gezielt Frauen in Verwaltung und Wirtschaft fördern, die also dafür sorgen sollen, dass mehr Frauen Führungspositionen erlangen. Also es wird nicht nur erlaubt, sondern gezielt befähigt. Ja, die Menschen werden in die Lage versetzt, das auch wahrzunehmen. Und Gleichstellung ist nicht nur eine Geste, sondern eine Strategie. Also ein Beispiel für reformorientierte Modernisierung dieses Land. Erstmal eine gute Nachricht, finde ich. Okay, und jetzt können wir nicht alles ausbreiten, was dieses Land ausmacht. Ich bin auch selber noch gar nicht da gewesen.
Aber du wirst nächstes Jahr dorthin reisen.
Wahrscheinlich. Dann werde ich berichten, ob das alles stimmt. Dann gucke ich mir das nochmal persönlich an. Okay. Aber es hilft eben, einen differenzierten Blick zu haben und nicht zu sagen, ist alles eine Soße oder die sind so und die sind so, sondern es gibt eben Ausnahmen und da strategisch gefördert sogar. Frauen erobern neue Räume, ist das zweite Kapitel, der zweite Block. Frauen nehmen Berufe ein, die jahrzehntelang Männern vorbehalten waren. Ja, das kennt man aus Gesellschaften, die sich liberalisieren, dass auf einmal auch Frauen in Männerdomänen einsteigen. Es gibt vier Beispiele, die ich mitgebracht habe, drei. Ich weiß nicht, ob ich die Namen alle richtig ausspreche, aber ja. Amira El-Shouabi war die erste Schiffslotsin im Oman und in der gesamten Golfregion. Also es ist ein Beruf, du weißt es so, Schiffskapitän und gerade auf dem Schiff sind die Berufe eigentlich immer männlich dominiert und Männerdomäne. Und als Schiffslotsin mit viel Verantwortung so ein Beispiel. Es gibt also auch Namen, die das belegen und die als dann Vorbild dienen können. Jungen Frauen zeigen, oh, ist das möglich? Guck mal, es gibt auch andere Personen, die das geschafft haben. Nasra al-Majrifi, erste Frau im Kranbetrieb eines omanischen Containerhafens.
Auch kannst du dir nicht vorstellen, weißt du, was ich vorhin sagen wollte, als du gesagt hast, es gibt bestimmte Männerberufe, die sind...
Kranführer.
Ich wollte sagen Kranführer.
Kranführer, da gibt es ja Feuerwehrmann, ne? Bergleute. Es gibt immer noch auch Berufe in Deutschland, die nicht von Frauen ausgeführt werden.
Ja, Feuerwehrfrauen gibt es schon.
Ja, aber Bergleute gibt es, glaube ich, keine weiblichen. So Bergbau ist immer noch rein männlich.
Ja, weiß ich nicht. Kann ich echt nicht sagen. Aber bei Feuerwehrfrauen weiß ich es ganz sicher.
Nasra Al-Harti, Flugzeugwartungsingenieurin bei Oman Air. Also Berufe, jetzt sind nicht die Vorstandschefinnen oder irgendwie Vorstandsmitglieder, sondern es sind so sehr handfeste Ingenieurberufe. Außergewöhnlich.
Gibt mir direkt ein besseres Gefühl.
Universitätsrektorinnen, Richterinnen, Diplomatinnen, immer mehr Frauen setzen sich durch in Bereichen, die sonst sehr stark männlich dominiert waren. In den Vereinigten Arabischen Emiraten sind Frauen auch in Führungspositionen unterwegs, aber da eher so im PR- und Medienbereich. Das ist eine andere Domäne. Ist jetzt nichts Schlechtes, wenn Frauen da arbeiten, aber das ist so eher das Typische. Und in technischen Berufen sind in den anderen Ländern die Frauen unterrepräsentiert. Und im Oman halt wirklich so Ingenieur, Kranführer, Schiffslotsin, das sind Berufe, da erwartet man irgendwie einen Schnurrbartträger. In Saudi-Arabien, um es einzufangen, gibt es auch Piloten, aber keine staatlich geförderten Programme für Frauen in Industrie, Technik oder Verwaltung. Das heißt, überall passiert was, aber der Oman, Kaching, fördert.
Kaching.
Fördert es ganz gezielt als
Im
Teil.
Im Übrigen der Oman, ja.
Ja, ja, ich weiß, deswegen ja, Kaching. Deswegen wird dieser Wandel eben auch sichtbar. Es gibt einen Omani Women's Day, es gibt
Wann ist der?
Das ist am 27. April. Es gibt Repräsentanz weiblicher Stimmen.
Wirklich?
In Deutschland ist der Girls Day am 27. April, glaube ich.
Ach so, okay.
Warum sollte man das nicht international gleichziehen? Also, Frauen und Mädchen gerade im Oman haben echte weibliche Fortbilder, Pilotinnen, Ingenieurinnen, Führungspersönlichkeiten, bricht stereotype Rollenbilder. Ich weiß nicht, ob es männliche Kindergärtner gibt. Das wäre dann der nächste Schritt, dass man auch Frauenberufe, klassischerweise konnotierte Frauenberufe mit Männern besetzt. Aber es schafft eine neue Normalität. Weil erst wenn es so im Alltag sichtbar wird, kann man ja auch von Normalität sprechen und nicht nur von ein paar Ausnahmen.
So eine Kranführerin, die siehst du jetzt auch nicht unbedingt.
Nur wenn du hochguckst. Was heißt das? Kultureller Wandel ist möglich, gute Nachricht, ohne mit der eigenen Identität zu brechen oder mit der eigenen Tradition. Es gibt immer noch den Sultan, es ist immer noch auch ein religiöses Land. Es gab keine Revolution und man hat irgendwie die Machthaber vertrieben und gesagt, ab heute machen wir alles anders, sondern es gibt auch einen Wandel, der möglich ist, ohne zu brechen, ja, ohne alles abzufackeln. Das finde ich ist eine schöne Nachricht, ist eine gute Nachricht.
Das ist eine verdammt gute Nachricht.
Und jetzt drittens, der dritte Block ist das, was uns auch besonders interessiert.
Hast du das dramaturgisch aufgebaut?
Nein.
Ist der dritte?
Das ist Antiklimax. Die geilsten Sachen habe ich eigentlich schon gesagt. Jetzt wird es ein bisschen langweiliger. Der Oman auf der internationalen Bühne. Wir haben gesagt.
Für alle, die zuhören.
Ihr könnt jetzt abschalten. Ihr könnt drüber schalten. Es wird jetzt, jetzt wird es wirklich interessant. Die Schweiz des Nahen Ostens. Die Schweiz verbindet man mit Neutralität, mit einem Hort so von Orten, die in der internationalen Diplomatie berühmt sind. Genf, ja, Konferenzen in Fondue. Genf. Fondue, du hast ein Raclette.
Bunker, viele Bunker.
Bunker, in Finnland gibt es noch mehr Bunker.
Aber in Finnland hat nicht jeder eine Waffe.
Aber dafür eine Sauna. Lass uns das mal zusammenbringen. Also in Bildungsfragen, Menschenrechten und Kulturpolitik fördert der Staat auch die Repräsentanz von Frauen systematisch. Wir bleiben mal bei dem Geschlechterthema. Internationale Position omanischer Frauen. Ich habe drei rausgesucht. Mitglied im UN-Ausschuss zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau ist weiblich besetzt durch den Oman. Also sichtbar. Da spricht eine Frau für ein Sultanat. Mhm. Die Botschafterin in Deutschland ist eine Frau. Ja, da spricht eine Frau, ist das Gesicht, das die offizielle Vertreterin des Sultanats Oman. Eine Frau hat den Sitz im Exekutivrat der UNESCO, auch aktuelle Amtszeit von 23 bis 27. Die Vertretung im Vorstand von UNICEF und in der Islamischen Weltbildungsorganisation ICESCU, auch von Frauen besetzt.
Habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, wie die Flagge aussieht, wirklich.
Ja, genau, grün.
Ich bin Flaggenkundler, aber die...
Heraldiker nennt man die.
Heraldiker.
Heraldik ist die Lehre der Wappen.
Hatte ich absolut nicht...
Sieht man nicht, nimmt man nicht wahr, aber machen im Hintergrund eben viel. Gucken wir mal in die Region Saudi-Arabien, entsendet kaum weibliche Repräsentantinnen in multilaterale Gremien. Katar ist in der UNESCO aktiv, aber nur eine sehr kleine Gruppe weiblicher Diplomaten. Bahrain und die Emirate haben punktuell auch mal Frauen, die international die Länder vertreten, aber nicht mit dieser strategischen Tiefe, dass man sagt, es ist eine Strategie. Wir machen das nicht
Prestigegründen.
Nicht nur, sondern wir machen das wirklich mit dem Ziel der Gleichberechtigung, weil man weiß, dass wenn man mit Quoten beginnt oder wenn man sagt, man fördert aktiv, dass sich dann die Normalität einstellt und dass es dann eben auch, dass man diese Trennung und die Stereotype überwinden kann. Mit einer Anlaufzeit, 2040 ist jetzt als Ziel gesetzt, dann reden wir wieder darüber, da werden wir im Goodcast 2040 mal schauen, kann ich hier schon mal ankündigen als Rückblick, wie das funktioniert hat.
Und zwar am 27.04.2040.
Ja.
Da ist nämlich Omani Women's Day.
Ich weiß. Da senden wir live aus Muscat. Der Oman ist außenpolitisch ein neutraler Vermittler. Die Gespräche zwischen den USA und dem Iran haben dort stattgefunden. Also Iran, du weißt, du erinnerst dich, schiitisch geprägt. Und die USA sind nicht, also man würde sagen, somit die schärfste Feindschaft, die es gibt auf dem Planeten. Und die treffen sich dort und können dort reden, akzeptieren, beide Seiten akzeptieren diese Vermittlerrolle. Darauf kommt es ja an, dass man dass man so einen neutralen Grund findet und dass man nicht sagt, okay, da komme ich nicht hin, weil die und da komme ich nicht hin, sondern beide Seiten in diesem ja auch sehr langwierigen Konflikt schon akzeptieren diese Rolle.
Ihr Lieben, schön, dass ihr den Goodcast hört. Wir freuen uns riesig, dass ihr dabei seid. Wir machen den Podcast mit ganz viel Herzblut. Und wenn ihr uns ein bisschen Support zurückgeben wollt, dann liked, abonniert oder schreibt uns eine Bewertung. Kommentare von euch sind auch toll, über die freuen wir uns, die lieben wir. Danke, dass ihr Teil unserer Community seid.
Und die Europäische Union lobt den Oman regelmäßig als konstruktiven Partner im Dialog zu Sicherheit, Bildung und Menschenrechten auch in der Region. Also ist auch etwas, was man sich verdienen muss. Ja, kann man über die EU denken, was man will, aber wenn die EU schon sagt, das ist ein Partner, mit dem wir arbeiten können, dann zeigt es ja in dem Punkt, den ich am Anfang genannt habe, wo sind eigentlich noch unsere Partner, mit denen wir sprechen können? Ja, Kanada, Australien, Japan, Oman, okay, die in der Region irgendwie konstruktiv mitarbeiten wollen und nicht daran interessiert sind, Dinge unter Seekabel zu zerschneiden oder Desinformationen zu streuen, sondern ein Interesse daran haben, produktiv mitzuarbeiten an einer besseren Zukunft, an einer friedlichen Zukunft vor allem. Okay, also der Oman übernimmt Verantwortung nicht nur durch Geld und Macht, machen andere auch, kaufen Fußballvereine und irgendwie machen Werbung oder Fußballstars, die sie zu sich einladen, sondern durch sondern durch konstruktive Beteiligung, an dem man Friedensgespräche hostet und als Gastgeber ermöglicht, ist es halt etwas Konstruktives.
Aber seitdem Messi und Ronaldo in Saudi-Arabien spielen, finde ich, ist die Liga auch viel attraktiver geworden.
Messi spielt in Miami.
Siehste, sage ich ja. Aber hat er nicht?
Nee. Vorher war er in Barcelona, wo Spanien ist.
Wer ist denn noch dahin gegangen, Saudi-Arabien?
Da gehen viele hin.
Deswegen ist die Liga auch so attraktiv.
Ja, ich gucke gerne die Spiele.
Wirklich?
Ja, sehr gerne.
Immer wenn du im Stadion bist.
Wenn ich bei Hertha bin, schaue ich den Stream aus Vietnam und aus Saudi-Arabien.
Ja, Hanoi City.
Hanoi.
Beste Mannschaft der Welt.
Die sind wirklich sehr gut. Ja. Turbine Hanoi.
Turbine Hanoi.
Lokomotive Saigon. das ist ein starkes Zeichen in einer Weltregion, ich kann es nur wiederholen, in der Frauenrechte oft geopolitisch unter Druck geraten und Oman, das Schöne ist, sie treten, ich habe jetzt hier eine Stimme dem Thema verliehen, aber es ist ein leiser Vorreiter. Es gibt wenig große Werbung, man sieht es wenig in den Nachrichten, die hauen nicht so auf die Pauke.
Keine großen Werbeblöcke, keine eigene Airline, die Fußballvereine sponsort, also eher bescheiden.
Arbeiten. Haben wir ein bisschen traditionell.
So wie wir beide. Bescheiden mit einer vernünftigen Arbeitsmentalität.
Aber reicher.
Ja.
Und das Land, wenn ihr euch das anschaut, liegt eben in der arabischen Halbinsel so ganz im Süden und hat traditionell weniger die Kultur der Beduinen, dass man durch die Wüste irgendwie halt wie mit Nomaden, als Nomaden sich fortbewegt, sondern es ist immer ein eher Seefahrervolk gewesen, hat nach außen geguckt, hat auch Kolonien gehabt in Afrika, hat auch ein relativ großes Kolonialreich gehabt bis nach Indien. Und ich bin kein Freund davon, irgendwie zu sagen, die sind so, weil sie mal so waren, aber oft bleiben halt diese kulturellen Wesenszüge doch erhalten. Man ist neugierig, man ist international aufgeschlossen, man ist nicht verschlossen, man ist geöffnet gegenüber äußeren Einflüssen, zwangsläufig. Das liegt oft an der geografischen Lage, das ist ein Knotenpunkt, viel Seeverkehr findet da statt. Und das führt dann auch dazu, dass man eher so die Disposition hat und die Neigung, vielleicht international sich zu beteiligen und offen zu sein für äußere Einflüsse und auch was zurückgibt. Das war mein Werbeblock dafür, sich mal dieses Land genauer anzuschauen, für das Sultanat Oman.
Für den Oman.
Für die Oman.
Was sagst du dazu? Der Oman muss ein echt schönes Land sein. Würdest du nicht auch gerne mal in den Oman reisen? Wie weit ist denn der Oman von Dubai weg?
Von Dubai?
Ja.
Nicht weit, könnte sogar ein Nachbarland sein.
Du warst beim letzten Mal, warst du doch so gut im Kilometer schätzen.
400 Kilometer. Die haben eine ganz interessante Konstellation. Die haben Exklaven, also Landesteile, die umringt sind von anderen Ländern. Aber in diesen Exklaven haben sie Enklaven. Also das ist so komplett übereinander gelegt.
Also der Oman liegt wirklich am äußersten Zipfel auf der arabischen Halbinsel.
Südosten da.
Links der Jemen, oben drüber die Vereinigten Arabischen Emirate und dann relativ große Schnittfläche mit Saudi-Arabien. Und die Entfernung, und ich sag dir auch gleich, warum ich drauf komme, und dann beantworte ich auch deine Frage, ob ich da gerne hinfliegen möchte. Ich kann das jetzt nur schätzen, weil es gibt mir keine Route an. Sagt, es kann die Route nicht berechnen, aber es können nicht mehr als 500 Kilometer vielleicht?
400, habe ich gesagt.
So, jetzt sage ich es dir ganz genau. Es sind 456 Kilometer. Ach, genau, nehmen wir doch. Warum komme ich drauf? Sarahs Eltern, also die Eltern meiner Lebensgefährtin, sind genau jetzt in Dubai. Und das unterstützt nochmal viel von dem, was du gesagt hast, weil man fliegt dort wirklich nur 6 Stunden hin. Es ist quasi um die Ecke. Wir hatten das schon an 6 Stunden. Man fliegt 5 Stunden bis nach Ägypten. Also es ist so, ich finde, Ägypten ist doch den Deutschen immer noch total nah. Fährst nach, fährst an
Sharm el-Sheikh.
Genau, fährst zum Baden nach Ägypten. Aber zu sagen, bei Dubai oder bei Maskat, da kommst du doch nicht auf die Idee, dass es genauso weit weg sein könnte. So in unserer Wahrnehmung erstmal viel weiter weg. Und es sind aber nur 6 Stunden. Und gleichzeitig würde ich finde es total reizvoll, aber ich würde nicht hinfliegen, wenn ich nicht einen offiziellen Auftrag hätte. Also es müsste quasi einen vernünftigen Auftrag geben. Ich würde nicht zum Spaß mich in den Flieger setzen, 6 Stunden durch die Luft ballern, um mir ein Land anzugucken. Wäre einfach nicht meins.
Okay, dann möchte ich sagen, dass ich das akzeptiere.
Lädst du mich ein? Gib mir doch einen Grund.
Ich gebe dir einen Grund. Interessantes Land. Gar nicht, um auszuwandern, da wollte ich gar keine Werbung für machen, sondern zu differenzieren zwischen den Ländern des Golfes. Da gibt es solche und solche.
Sehr schön. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine umfangreiche Vorbereitung.
Immer wieder gerne.
Für das nächste Mal.
Was machen wir da? Wo geht's hin? Machst du auch mal was Regionales oder hast du immer nur so diese eher uninteressanten Themen? Fragen viele. Ich finde es interessant. Ja. Du weißt aber, unsere Umfragen ergeben, dass deine Themen immer tendenziell weniger interessant sind, aber das würde ich nicht unterstreichen.
Gut, dass du mir die Brücke. Da sind wir schon auf der Schwelle zu Hate Speech. Mm. Ich finde, dass du mich hier eben angegangen bist und wenn du das Ganze jetzt noch in Social Media machst, auf Social Media und da Hasskommentare schreibst, dann würden wir das Thema ankratzen, dass ich beim nächsten Mal behandelt werde. Wir werden uns mit Hate Speech beschäftigen.
Hate Speech ist ein englisches Wort.
Mit Hassrede. Englischer
Begriff Hassrede.
Hassrede. Nämlich mit der zunehmenden...
Ist mal keine gute Nachricht.
Ja, gleich. Zunehmenden Beleidigung, Diskriminierung, bis hin zu Morddrohung von Leuten, die im virtuellen Raum unterwegs sind. Und viele werden das kennen. Renate Künast ist gegen Facebook, gegen Meta vorgegangen. Und das ist keine gute Nachricht, dass das zunimmt über die letzten Jahre und dass es immer mehr wird. Aber was eine gute Nachricht ist, dass es da draußen Akteure gibt, die sich dagegen einsetzen. Und ich werde ein paar Beispiele mitbringen. Ich werde einmal darstellen, wie groß ist eigentlich das Ausmaß? Also warum ist das so, dass Kinder depressiv werden? Warum ist das so, dass Leute einfach angegangen werden können? Wo kommt das her? Und dass das Ausmaß so groß ist, ich glaube, das haben viele gar nicht auf dem Schirm. Das werden wir einmal darstellen. Aber wir werden vor allem über die Leute reden, die sich damit auseinandersetzen, diesen gefühlt rechtsfreien Raum wieder zu einem vernünftigen Raum für ordentliche Kommunikation zu machen. Und diese Beispiele, die werde ich mitbringen.
Sehr schön.
Sehr schön.
Da freue ich mich drauf.
Das heißt, wenn wir uns das nächste Mal sehen, ist der 31.12.
Was verbindest du mit diesem Datum?
Raclette.
Du verbindest, egal was man sagt, du verbindest alles mit Raclette.
Raclette. Der 31.12. An dem Tag werden wir dann über Hassrede reden.
Ist schwer.
Hate Speech reden. Und dann starten wir in ein neues Jahr. Vielleicht reden wir dann auch darüber, was wir uns beide fürs neue Jahr wünschen. Christian, schön war's. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Adieu.
Das war eine weitere Folge vom Goodcast. Schön, dass du heute wieder dabei gewesen bist. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen, das dich stärkt, inspiriert oder einfach nur gut für dich ist. Wenn dich etwas bewegt hat oder du Gedanken teilen möchtest, schreib mir gerne. Ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Und wenn dir der Goodcast gefällt, erzähl gerne deinen Freundinnen davon oder hinterlass eine Bewertung, so wächst unsere kleine Community Schritt für Schritt weiter. Nimm dir Zeit für dich, atme tief durch, du machst das richtig. Bis bald, dein Julius.